Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dirk Oliver Heckmann hier aus dem Kölner Funkhaus. Schönen guten Morgen. Tja, wenn es um die Gesundheit geht, dann wird es ernst. Nur allzu verständlich, der Wunsch, in guten Händen zu sein. Wenn Arztpraxen schließen auf dem Land, weil sich kein Nachfolger finden lässt, dann ist Handeln angesagt. Die ärztliche Versorgung, sie ist Grund für Frust und Ängste und ein wichtiges Thema für viele Wählerinnen und Wähler bei den letzten Landtagswahlen übrigens auch gewesen. Und deshalb ist die Reform, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach für Deutschlands Krankenhäuser vorhat, vermintes Gelände. Das Problem, Deutschland hat zu viele Krankenhäuser, 1700 nämlich. Das Gesundheitsministerium spricht von der höchsten Krankenhaus- und Bettendichte in Europa. Dafür aber gibt es nicht den Bedarf und auch nicht das Personal. Ein Drittel aller Betten stehen leer. Viele Häuser schreiben rote Zahlen. Ohne Reform würden, so sieht es zumindest der Minister, hunderte Kliniken in die Insolvenz geraten. Seine Krankenhausreform ist eine der zentralen Reformvorhaben Lauterbachs und der Ampelkoalition insgesamt. Die größte Krankenhausreform seit 20 Jahren nennt er sie. In Zukunft soll es weniger Kliniken geben, die aber besser spezialisiert sind. Dazu soll die Finanzierung der Krankenhäuser grundlegend geändert werden. In Zukunft sollen nicht mehr in erster Linie Fallpauschalen gezahlt werden, damit überflüssige Operationen vermieden werden. Stattdessen sollen Kliniken vor allem dafür honoriert werden, dass sie Leistungen, Personal, Medizintechnik oder eine Notaufnahme vorhalten. Dafür soll nicht mehr jedes Krankenhaus alles machen können. Sie sollen sich stärker spezialisieren zum Wohl der Patienten. Ende der Woche soll die Reform im Bundestag verabschiedet werden. Doch längst macht die Angst die Runde, dass Menschen kilometerweit fahren müssen, um die nächste Klinik zu erreichen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft steht auf den Barrikaden und warnt vor einer Behandlung nach Warteliste. Fluch oder Segen? Was bringt die geplante Krankenhausreform? Das ist das Thema heute hier bei Kontrovers. Nochmal herzlich willkommen zu diesem wichtigen Thema. Und ich begrüße dazu auch drei Diskutantinnen und Diskutanten. In alphabetischer Reihenfolge sind das Heike Behrens von der SPD. Sie ist Obfrau ihrer Fraktion im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags und gesundheitspolitische Sprecherin. Sie ist uns aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Behrens. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Dann haben wir in der Runde Eugen Brüsch. Er ist Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Er ist uns aus Dortmund zugeschaltet, sozusagen die Stimme der Patientinnen und Patienten. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Brüsch.
Ja, einen schönen guten Tag, Herr Heckmann, und an die Runde.
Dann last not but not least Tino Sorge von der CDU, deren gesundheitspolitischer Sprecher sitzt für uns ebenfalls in unserem Hauptstadtstudio. Guten Morgen, Herr Sorge.
Guten Morgen, hallo.
Heute früh hat uns bereits eine Reihe von Anrufen erreicht zum Thema. Hier eine kleine Auswahl.
Alexander Schwarz, Berlin. Die sogenannte Entökonomisierung der Krankenhäuser ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Genauso dringend und geboten ist jetzt die Entökonomisierung der Ärzteschaft.
Thomas Kruse, Brandenburg. Ein Reformchen ist zwecklos. Es braucht eine komplette Abkehr des aktuellen Systems. Spekulation auf Kranke ist perfide und hat nur negative Auswirkungen.
Grünwald hier. Ich glaube, es gibt Protagonisten im Gesundheitssystem, die noch immer viel zu viel Geld abschöpfen, die Ökonomisierung. Also, dass da oben am Ende Gesellschaften sitzen, Privatgesellschaften, die absahnen.
Jessen aus Hamburg, wenn man die Dinge privatisiert, dann kommen da Investitionen, natürlich, dann wird investiert, aber dann braucht es auch Rendite. Und das merken dann die Ärzte, die in diesem System arbeiten, das merken die Pfleger. Und das funktioniert nicht. Man kann nicht gewinnorientiert ein Gesundheitssystem organisieren.
Hier ist Ludwig aus Friedberg. Es ist richtig, was Herr Lauterbach da macht. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er weiterhin auf den Verstand setzt und nicht auf die Verbindung zu den jeweiligen Lobbyisten.
Tja, soweit ein Ausschnitt der Meinungen und Haltungen unserer Hörerinnen und Hörer zum Thema Krankenhausreform, die diese Woche im Bundestag beschlossen werden soll. Ein Thema, das natürlich auch Emotionen anrührt. Und damit verbunden sind auch Sorgen. Fluch oder Segen, was bringt die geplante Krankenhausreform? Unser Thema hier bei Kontrovers. Ja, und dann sind wir ja schon mitten im Thema. Heike Behrens, vielleicht die erste Frage an Sie von der SPD. Grundsätzlich, wie dramatisch ist denn die Lage der Krankenhäuser in Deutschland? Steht ein Viertel der Krankenhäuser vor der Insolvenz, wie Lauterbach sagt?
Nein, dass ein Viertel der Krankenhäuser vor der Insolvenz stände, sagt ja im Übrigen nicht der Minister, sondern das sagt die Krankenhausgesellschaft vor allem. Wir wissen tatsächlich, dass es vielen Krankenhäusern wirtschaftlich nicht gut geht. Das hat ganz viele Gründe. Zum einen, Sie haben vorhin den Leerstand genannt in den Krankenhäusern. Die Fallzahlen sind zurückgegangen in den Häusern. Und auf der anderen Seite gibt es viele Häuser, die Personalmangel haben, zu wenig Pflegepersonal, zu wenig Ärzte und deshalb Stationen nicht belegen können. Das ist ein wesentlicher Hintergrund und das ist auch ein zentraler Grund, warum es diese Reform braucht, damit hier eben die Strukturen für die Zukunft sicher gemacht werden. Deshalb orientieren wir uns da an dem Rat, vor allem auch der Experten, die in der Regierungskommission Vorschläge gemacht haben, wie unsere Krankenhauslandschaft neu strukturiert werden muss. Und auf der Basis ist auch dieses Gesetz entwickelt worden.
Da sind wir gespannt, wie das ausgeht. Tino Sorge von der CDU auf der anderen Seite, von der die Stimme der Opposition sozusagen. Wie dramatisch stellt sich denn die Lage der Krankenhauslandschaft aus Ihrer Sicht dar?
Im Grunde, wenn die Akteure schon so eine dramatische Situation zeichnen, dann sollte man das als Minister zumindest ernst nehmen. Und jetzt können wir uns gern darüber streiten, ob das jetzt ein Viertel ist oder ein bisschen weniger. Aber Fakt ist tatsächlich, dass ein Großteil der Kliniken rote Zahlen schreiben. Und da muss man sich eben überlegen, warum das so ist. Und wenn es um eine Reform geht, das will ich auch mal sagen, da geht es eben auch darum, dass man einerseits eine Reform macht. Also die Diskussion dreht sich überhaupt nicht ums Ob der Reform. Das wird immer gern so ein bisschen suggeriert, auch vom Minister, dass er so tut, als seien jetzt alle die bösen Interessenvertreter, Lobbyisten, die Opposition gegen die Reform. Gegen eine Reform ist niemand. Es geht eher um das Wie. Und weil Sie die Regierungskommission angesprochen haben, also man muss ja sagen, die ganze Reform ist ja schon falsch aufgegleist worden, weil wenn Sie quasi eine Regierungskommission einsetzen, ohne die beteiligten Akteure mal zu hören oder zumindest auch mit denen zu sprechen, auch mit den Bundesländern hat ja im Vorfeld auch niemand gesprochen, obwohl Krankenhausplanung eben Landeskompetenz ist, also vom Verfassungsrecht, vom Grundgesetz so extra vorgesehen, dann darf man sich nicht wundern, wenn diese Kritik so überhand nimmt. Und
das ist ein Punkt, den würde ich gerne aufgreifen, Herr Sorge, wenn ich darf, und nochmal kurz zurückspielen an Heike Behrens von der SPD. Ist es denn so, dass der Minister mit den wesentlichen Akteuren gar nicht richtig gesprochen hat?
Nein, das ist so nicht. Er hat damit begonnen, eine Regierungskommission einzusetzen, die eben mit Experten aus der Wissenschaft besetzt waren. Das ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich, denn Herr Lauterbach ist ja selbst Gesundheitsökonom, er ist Wissenschaftler. Und nachdem diese Experten Vorschläge gemacht haben, ab dem Zeitpunkt wurden regelmäßige Sitzungen gemeinsam mit den Bundesländern durchgeführt. Wir haben anderthalb Jahre lang Bund-Länder-Arbeitssitzungen gehabt. Und selbstverständlich haben die Länder auch mit ihren jeweiligen Landeskrankenhausgesellschaften den engen Kontakt gepflegt. Auch der Minister hat mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und mit medizinischen Fachgesellschaften den Dialog gepflegt. Und dann am Ende dieser anderthalb Jahre Zusammenarbeit Bund-Länder ist ein Eckpunktepapier erarbeitet worden. Und auf der Basis dieser Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist der Gesetzentwurf dann entwickelt worden. Und als das Gesetz dann im Kabinett beschlossen war, dann fingen vor allem unsere parlamentarische Arbeit an, wo wir nochmal drauf geschaut haben und eben auch im Austausch mit Experten der unterschiedlichen Fachgesellschaften jetzt nochmal durchaus diesen Gesetzentwurf weiterentwickelt haben mit über 50 Änderungsanträgen.
Also ein sehr komplexer Vorgang, wo viele Akteurinnen und Akteure beteiligt sind. Eugen Brisch von der Deutschen Stiftung Patienten. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Interessen der Patientinnen und Patienten da ausreichend Berücksichtigung gefunden haben?
Das ist in der Natur der Sache und da unterscheidet sich Herr Lauterbach nicht von den Vorgängern im Amt, dass sich Minister eigentlich erstmal darum kümmern, dass sie ein Ziel verfolgen und dann mit den Akteuren zu tun haben, die letztendlich auf der einen Seite die Sache finanzieren, das heißt die Krankenkassen, und auf der anderen Seite den Leistungsanbietern. Da unterscheidet er sich auch nicht. Patienten werden in der Regel nicht gehört, obwohl das eigentlich das Wichtige ist, zu überlegen, wie kann man gemeinsam eine Lösung finden für ein Problem. Der Herr Sorge hat es ja gerade gesagt und Frau Behrens hat nicht widersprochen, weil sie sieht es genauso. Ein Problem, das vorhanden ist. Bei einer niedrigen Auslastung haben wir hohe Personalkosten und eigentlich ist das das Problem, weil die Umsatzrendite fehlt, um die Häuser letztendlich zukunftsfähig zu machen. Und deswegen ist eine Reform notwendig. Und es geht nur um die entscheidende Frage, aus welcher Perspektive spielt ja die Patienten und die Qualität dafür eine Rolle? Oder wird Qualität keine Rolle spielen, sondern es geht letztendlich darum, ganz bestimmte Kennzahlen zu erreichen.
Mhm. Ja, da gehen wir auch ins Detail sehr gerne innerhalb dieser Sendung, um ein bisschen auch Aufklärungsarbeit zu leisten, was diese Reform denn eigentlich vorsieht. Die meisten Experten sagen ja, wir haben zu viele Betten in Deutschland. Die Auslastung liege gerade mal bei 70%. Das heißt, ein Drittel aller Betten stehen leer. Und damit ist ja auch verbunden Personal, das anderswo gebraucht würde. Deutschland habe europaweit nach Irland und Finnland die höchste Zahl an Pflegekräften pro Kopf. Heike Behrens, ist das ein Ziel, das besser zu verteilen?
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen halt, und im Übrigen ist ein wesentliches Ziel wirklich, dass die qualitativ gute Versorgung der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt steht. Das war schon im Auftrag für die Regierungskommission enthalten und das war auch das Leitmotiv unserer Beratung. Denn wir wollen, dass die Patientinnen und Patienten wirklich die Versorgung bekommen, die sie je nachdem, was sie für einen Bedarf haben, auch benötigen. Und das heißt eben, wenn sehr komplexe Anforderungen da sind, beispielsweise eine Krebsoperation, eine Herzoperation oder ähnliches, dann muss sichergestellt sein, dass die Patientinnen und Patienten in einem Zentrum oder in einem Krankenhaus diese Behandlung, diese Operation bekommen, die auch wirklich dafür ausgestattet sind, sowohl personell wie auch technisch, wie auch, dass man einfach umfangreiche Erfahrungen hat im Umgang mit solch komplexen Anforderungen. Und auf der anderen Seite, und deshalb ist auch dieser Schritt, eben diese Level-1-Häuser zu schaffen, ist genauso wichtig, dass eben vor allem die alte Bevölkerung, die oft mit gar nicht so aufwendigen Bedarfen kommen, aber die eben zum Beispiel eine akut stationäre medizinisch-pflegerische Versorgung brauchen, dass die ein adäquates Angebot haben, das wohnortnah zu erreichen ist. Und das soll beides gewährleistet werden. Die Spezialisierung und auf der anderen Seite aber eben wirklich auch die gute Grundversorgung, wohnortnah.
Gucken wir gleich mal, ob die Reform diesen Ansprüchen genügt oder diesen Zielvorstellungen. Tino Sorge von der CDU. Wir haben in Deutschland 1700 Krankenhäuser. Im Jahr 2000 waren es übrigens noch 2200, also eine ganze Ecke mehr. Muss die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland weiter sinken?
Im Grunde ist das ja eine Frage, die man durchaus mit Ja beantworten kann. Das Problem ist eben tatsächlich, dass diese Reform, und bei der Reform geht es ja um eine bessere Versorgung der Patientinnen und Patienten, völlig im Blindflug auch gemacht wird. Also es gab die Regierungskommission, die relativ intransparent eingesetzt worden ist. Da haben sich dann Wissenschaftler Gedanken gemacht, die im Übrigen auch selbst sagen, dass sie quasi so apodiktisch, wie das der Minister mal darstellt, ihren Vorschlag gar nicht umgesetzt sehen wollten, beziehungsweise gar nicht damit gerechnet haben. Und es gibt im Rahmen der Reform keinerlei Auswirkungsanalyse, obwohl das möglich wäre, auch anhand der vorliegenden Zahlen mal zu schauen, wie würde sich denn diese Reform konkret in den jeweiligen Landkreisen, in den Regionen auswirken. Und dann hätte man ganz schnell gesehen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat das ja mal gemacht, wenn das so stark käme, wie das der Minister plant, dass gerade im ländlichen Raum kleine Kliniken darunter leiden würden, dass Patientenversorgung sich verschlechtern würde. Und weil Heike Behrens ja die Level 1i-Krankenhäuser angesprochen hat. Also die Idee ist ja gar nicht verkehrt, das sagen wir als Union ja auch, dass wir spezialisieren müssen, also wir brauchen quasi Häuser der Maximalversorgung, da geht es auch um Universitätsklinika, wir brauchen so eine Art Mittelebene, wo wir Schwerpunktversorgung haben und dann geht es natürlich auch auf der niedrigsten Ebene darum, dass man, ich sag's mal ein bisschen salopp, Menschen, die beispielsweise mit leichten Erkrankungen oder dehydriert sind, behandeln kann. Wenn sie jetzt aber pauschal bestimmte Leistungsgruppen daran knüpfen, also sagen, dass gute kleine Häuser, die in bestimmten Bereichen bisher sehr gute Leistungen erbracht haben, diese Leistungen danach nicht mehr erbringen dürfen, weil sie eben nicht den ganzen Bauchladen anbieten, dann führen sie quasi eine bessere Versorgung ad absurdum. Und das ist die Kritik, auch die Auswirkungsanalyse, die nie gemacht worden ist, obwohl es mehrfach versprochen wurde. Und insofern kann man eigentlich eine Reform so gar nicht machen.
Okay, das werden wir gleich im Laufe der nächsten Minuten dann nochmal vertiefen. Aber ich möchte Eugen Brüsch nochmal ins Spiel bringen von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Diese Reform hat ja im Prinzip zwei Kernelemente. Einmal geht es um die Vergütung der Krankenhäuser, die wird umgestellt, weg vom Fallpauschalensystem, vom reinen Fallpauschalensystem zumindest, das es seit 2004 gibt und das auch ökonomische Fehlanreize gesetzt hat und auch Fließbandmedizin so ein bisschen befördert hat. Und das Zweite, dass die Kliniken sich spezialisieren sollen, nicht mehr alles machen und abrechnen können in Zukunft. Bleiben wir mal beim ersten Punkt, Herr Brüsch, der Finanzierung. Die Fallpauschalen, die sollen ergänzt werden um sogenannte Vorhaltepauschalen. Das heißt also, wenn Krankenhäuser Notaufnahmen beispielsweise, spezielle Stationen, Technik, Personal vorhält, dann wird das vergütet mit 60% und nur noch 40% über die sogenannten Fallpauschalen. Ist das eine richtige Umsteuerung?
Naja, zunächst müssen wir den Menschen erstmal sagen, dass sie eigentlich in der Pflege die Fallpauschalen schon lange abgeschafft haben. Weil die Pflege und die Kosten, die sich daraus entstehen, heute schon auf einer ganz anderen Basis vergütet werden. Die Fallpauschalen spielen also dort eine Rolle, wo medizinische Leistungen in den Blick genommen werden, vornehmlich. Und genau darum geht es, wie können wir das so steuern, dass letztendlich die Versorgung qualitativ festgemacht wird. Und da erleben wir kaum eine Dynamisierung in diesen Prozessen. Wir steuern das, was ja sinnvoll ist, auch an der Frage, wie oft eine gewisse Therapie angeboten wird, welches Personal vorgehalten wird. Aber um es mal ein bisschen salopp zu sagen, das heißt noch nicht, dass die Qualität am Patienten gemessen wird. Und das müsste man eigentlich tun, indem man fragt, wie geht es dem Patienten am Tag der Entlassung, nach 7 Tagen und nach 7 Wochen und danach. Aber genau diesen Blick haben wir ja gar nicht. Wir messen das quasi beispielsweise auch an der Qualität. Wie viele Menschen haben daran mitgewirkt, dass dieser Patient in diesem Krankenhaus war? Etwas salopp, bitte gestatten Sie mir das so, nach dem Maßgabe wäre also die Qualität eines Wartburgs in der DDR deutlich höher gewesen als die Qualität eines aktuell bauenden Autos, nur weil da mehr Menschen mitwirken. Aber wie sie miteinander wirken, das wird ja gar nicht beobachtet. Und genau das ist das Problem.
Wir halten den Punkt fest, bringen aber zunächst mal unsere erste Hörerin mit in die Runde rein. Aus Köln hat es angerufen, Frau Mozieliewski, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Schönen guten Morgen. Was ist Ihre Frage?
Schönen guten Morgen. Also meine Frage ist, ob ich es richtig verstanden habe, dass diese Krankenhausreform, die Finanzierung, dass das dann ausschließlich aus Beiträgen der gesetzlich Krankenversicherten stattfinden soll und dass die Privatkrankenversicherten bei der Bezahlung außen vor bleiben.
Berechtigte Frage. Vielen Dank für Ihren Anruf. Gebe ich direkt weiter an Frau Behrens. Da hat sie mich im Zuge der Beratung eine Änderung gegeben, richtig?
Ja, es ist vor allem ganz wichtig, nochmal zu erklären, dass natürlich die normalen Krankenhausleistungen, also wenn ich behandelt werde, die werden von der jeweiligen Krankenversicherung übernommen und zwar egal, ob privat versichert oder gesetzlich versichert. Das sind die Kosten, die von der Versicherung bezahlt werden. Der Unterschied, also worauf sich jetzt diese Unterscheidung bezieht, betrifft die Finanzierung des Transformationsfonds. Genau. Damit so eine Reform gemacht wird, braucht es nochmal Geld, da muss investiert werden und da die Investitionskosten normalerweise in der Länderverantwortung liegen, ist klar, dass 50% dieses Transformationsfonds eben auch von den Bundesländern finanziert wird. Und die anderen 50%, die sollen von der Versichertengemeinschaft finanziert werden. Das ist keine gute Lösung, weil eigentlich wäre es sachgerechter, wenn eben tatsächlich auch aus Steuermitteln des Bundes hier mitfinanziert wird.
Warum machen Sie das nicht
und
so?
Wir haben, weil es dafür keine Mehrheit in dieser Koalition gibt. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass die FDP an dieser Stelle möchte, dass eben der Haushalt geschont wird, sage ich mal so. Und wir haben aber jetzt in den parlamentarischen Beratungen sichergestellt, dass auch diese Kosten dann geteilt werden, eben zwischen der gesetzlichen Versicherung und der privaten Versicherung. Das ist gesetzestechnisch nicht so ganz einfach.
Das heißt, dass die Privatversicherten auch mit herangezogen werden an die
Finanzierung. So muss es sein, nur so wäre es gerecht.
Naja, das ist aber, wenn ich da mal einhaken darf.
Ganz kurz noch, Herr Sorge, ja, wir haben noch 30 Sekunden ungefähr. Hm?
Also wie gesagt, es ist ja de facto nicht so. Also man muss sagen, die PKV wird gebeten, sich daran zu beteiligen. Die und privaten. Genau das ist der Punkt, die private Krankenversicherung. Und der Transformationsfonds ist ja auch eine Mogelpackung, weil man auch für die Phase, bis die Reform in Kraft treten soll, überhaupt keine Übergangsfinanzierung hat. Wir sehen das jetzt, dass viele Kliniken, denen das Wasser bis zum Hals steht, in die Insolvenz gehen. Das heißt Kliniken, die man möglicherweise danach wieder braucht. Also da hat der Minister einfach mal so in einem Akt des, wie soll ich sagen, verkündet einen Transformationsfonds, ohne vorher mit den Ländern und mit den gesetzlich Versicherten gesprochen zu haben. Das ist auch ein Riesenproblem.
An der Stelle möchte ich Ihnen 2, 3 E-Mails zu Gehör bringen. Peter Carstens hat uns geschrieben, er ist der Meinung, solange durch die private Bewirtschaftung von medizinischen Einrichtungen Profit gemacht wird, solange die enorme Dokumentation die Mediziner vom Wesentlichen abhalten, wird sich im Gesundheitswesen nichts ändern. Das ist die Meinung von Peter Carstens. Gudrun Weiswenger schreibt uns, Zitat, diese Reform bedeutet auch in diesem Bereich Zentralisierung. Was haben uns Maßnahmen dieser Art in allen anderen Bereichen bisher gebracht? Viele Engpässe, vor allem für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Und Edgar Reinhold schreibt uns, diese Reform ist aufgrund von Einsparungen, die man auch in anderen sozialen Bereichen sieht, ins Leben gerufen worden. Man nimmt es in Kauf, dass Krankenhäuser schließen müssen, was aber bei großen Krankenzahlen zu einem Chaos führt. Für Menschen auf dem Land bedeutet das zusätzliche Nachteile, die Meinung von Edgar Reinhold. Und Herr Post hat uns angerufen aus Bonn. Schönen guten Morgen, Sie sind Krankenpfleger, wenn ich das richtig sehe. Wie ist denn Ihr Blick auf das Thema? Herr Post, Sie hören mich?
Ah. Ich höre Sie sehr gut.
Ja, hören
Sie
mich auch? Jetzt hören Sie uns und wir hören Sie jetzt mittlerweile auch, Herr Post.
Entschuldigung.
Ja. Sie sind dran, bitteschön. So, wie schauen Sie drauf?
Ich bin, wie gesagt, Krankenpfleger, arbeite schon seit über 40 Jahren in dem Beruf und habe mich auch ein bisschen politisch engagiert, sodass ich auch einen kleinen Durchblick habe.
Und politisch engagiert heißt, darf ich kurz fragen? Politisch engagiert heißt was genau?
Ich war zum Beispiel in der Stadt Bonn im Sozialausschuss und sowas.
Mhm. Okay.
Und habe mich dann auch in unserem Berufsverband für die Pflegekammer eingesetzt und sowas alles.
Ja, sehr gut. Und wie ist denn jetzt Ihre Meinung zu dem Thema?
Also meine Meinung dazu, ich will Ihnen gleich 2 Beispiele nennen. Ich kann die Leute nicht verstehen, die permanent von der Ökonomisierung sprechen. Sprich, alle verdienen das Gleiche und es werden keine Gewinne gemacht. Da sage ich Ihnen 2 Beispiele zu, die in meinen Augen schon alles klar sagen. Ich sage nämlich, das Kontra, das ist, da brauche ich mir nur die gute alte DDR anzugucken. Da war auch nicht so, wo es diese ganzen Arztzentren gab, dass da alles in Ordnung war. Und das war ein staatlich gesenktes. Dann das Weitere, zum Beispiel England, wo es ein staatlich finanziertes Gesundheitssystem gibt, da werden sie mit 65 überhaupt nicht mehr operiert. Also das sind beide Systeme, die völlig kaputt sind. Als Gegenbeispiel möchte ich Ihnen die USA nennen. In den USA gibt es quasi ein Dreiklassensystem. In Deutschland ja nur ein Zweiklassensystem. In den USA gibt es ja ein Dreiklassensystem. Da gibt es die staatlich bezahlten Krankenkassen, dann gibt es die Betriebe, die Krankenversicherung bezahlt, und dann gibt es die privaten.
So. Herr Post, bevor wir zu sehr ins Ausland schauen, meine Nachfrage kurz. Wir reden ja jetzt über die Krankenhausreform, die ansteht in Deutschland, mit den entsprechenden Maßnahmen, die da geplant sind. Begleiten Sie das mit Skepsis oder begrüßen Sie das?
Nein, das begleite ich auch mit Skepsis, weil das System hier ganz anders aufgebaut werden muss. Ja, Sie haben mich leider nicht mit meinem Beispiel zu Ende bringen lassen. Ich wollte sagen, die Innovation, und darum geht es ja überhaupt, die werden in Amerika nur von den Privatpatienten gemacht. Und dann werden die bis nach unten durchgereicht. Deshalb brauchen wir ein Privatsystem, was dann die Innovationen auch bezahlt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Deutschland denke, da sind die Krankenkassenbeiträge mehr oder weniger seit 20 Jahren stabil. Aber die Tarife sind gestiegen, die Entgelttarife sind gestiegen für die Pflegekräfte, für die Ärzte, die Gerätekosten sind gestiegen, die Betriebskosten für die Krankenhäuser sind gestiegen. Aber es soll immer alles gleich bleiben. Aha. Das kann nicht funktionieren.
Okay.
Von daher müsste das System in Deutschland auf ein völlig anderes System umgestellt werden.
Alles klar. Herr Post, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und Ihren Impuls aus Bonn. Schönen Dank, Herr Brüsch, vielleicht dazu. Wie nehmen Sie das auf?
Also ich denke mal, wir müssen uns doch mal bewusst werden,
Ob das nun ein frei gemeinnütziges Krankenhaus oder ein privat geführtes Krankenhaus ist. Das heißt doch nicht, dass bei dem einen die Qualität stimmt, nur weil es frei gemeinnützig ist und bei dem anderen wird der Patient nur durchgeschoben. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir eine relativ schnelle Lösung. Aber genauso einfach ist es nicht. Wir stellen also fest, dass es überall Qualitätsprobleme gibt und dass es überall nämlich das Problem gibt, dass wir zu wenig Patienten haben für die Gruppe der Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte, die wir vorhalten. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie wollen wir dieses Problem lösen, indem wir uns wenigstens darauf verständigen, welchen ländlichen Raum wollen wir sicherstellen. Und da hat Herr Sorge, ich bin der festen Überzeugung, Frau Behrendt sieht das genauso, das Problem, dass wir uns nicht mal darauf verständigt haben, welche Krankenhäuser wollen wir denn erhalten. Weil es darüber keine Verständigung gibt, dümpeln wir jetzt quasi mit einer Reform dahin, die eigentlich gar nicht ausreichen wird, um letztendlich ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem im stationären Bereich zu etablieren. Und genau das ist die Schwierigkeit, zu glauben, nur weil da ein Kreuz ist, funktioniert und weil der andere eine Sonne hat, funktioniert es nicht. So einfach klappt es leider nicht. Und wir haben ein System, das eben nicht auf die Qualität der Versorgung schaut, sondern auf Kennzahlen und die bringen uns tatsächlich nicht zukunftsfähig weiter.
Ja, ich bringe die Frage weiter oder gebe die Frage mal weiter, Herr Brusch. Schönen Dank. Welche Krankenhäuser wollen wir denn erhalten, Frau Behrendt, Herr Sorge?
Ja, ich meine, das ist ja, man muss da vielleicht auch noch mal einen Punkt erklären. Die Bundesländer sind ja für die Krankenhausplanung zuständig und das heißt auch, in den Bundesländern wird entschieden, welche Krankenhäuser zukünftig welchen Leistungsauftrag haben. Diese Aufgabe hatten die Länder in der Vergangenheit auch, sie haben das aber nur sehr eingeschränkt genutzt. Und durch diese Krankenhausreform bekommen sie die Instrumente in die Hand, um eben diesen Planungsauftrag tatsächlich besser erfüllen können. Dadurch, dass man jetzt eben diese Leistungsgruppen einführt, wo definiert wird im Grunde, welches Krankenhaus übernimmt zukünftig welche Leistungen. Und das hängt davon ab, ob das Krankenhaus dann auch bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen kann.
Wer bestimmt das? Also wer bestimmt diese sogenannten Leistungsgruppen? Wer bestimmt, welches Krankenhaus welche Behandlung machen
genau,
kann?
Genau. Also erstmal die Qualitätsanforderungen, die werden tatsächlich über dieses Gesetz mitbestimmt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Krebsoperation mache, Bauchspeicheldrüsenkrebsoperation, dann wird definiert, wie viel Fachärzte in einem solchen Krankenhaus vorhanden sein muss, damit es eine solche Leistungsgruppe bekommen kann. Und es sind die Länder, die am Ende mit den Krankenhäusern in ihrem Land vereinbaren, welches Krankenhaus welche Leistungsgruppe zugewiesen bekommt, damit die Patientinnen und Patienten sich darauf verlassen können, wenn sie eine so hochkomplexe Operation machen lassen müssen, ja, dass sie dann auch in einem Krankenhaus versorgt werden, das das leisten kann. Das ist im Übrigen etwas, was auch von der Deutschen Krebsgesellschaft immer so eingefordert wurde und die zertifizierten Krebszentren beispielsweise sind ein gutes Vorbild genau für das, was wir jetzt also aber über die Gesamtleistung machen werden.
Genau, also eine stärkere Spezialisierung, wenn ich das richtig verstehe. So soll vermieden werden, dass in einer Region zum Beispiel viele Krankenhäuser etwa Darmkrebs behandeln, aber dann jeweils nur wenige Fälle. Spezielle Behandlungen sollen auf weniger Kliniken konzentriert werden, genau, wo dann mehr Fälle behandelt werden, wo mehr Erfahrung da ist und wo dann eine höhere Qualität dann auch vorhanden ist.
Genau, und als Patientin, würde ich mich immer selbst dafür entscheiden, lieber in eine Klinik 50 oder auch 100 Kilometer entfernt zu gehen, wenn ich dann eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit bei der Operation habe.
Hört sich nachvollziehbar an, Herr Sorge.
Ja, das muss man dem Minister ja lassen. Er hat ein gewisses Talent dafür, Dinge theoretisch so darzustellen, als sei das auch die Praxis. Aber so ist es ja dann, so einfach ist es nicht. Also wir haben das gesehen beim Klinikatlas, da war ja derselbe Anspruch, nicht die Daten, die wir schon haben, zu nutzen, sondern einen ganz neuen Klinikatlas zu machen, also wo man dann als Patient einfach reinschauen kann und dann kriegt man gesagt, für welche Operation, welches Krankenhaus, welche Klinik die beste sei. Und er hat nur vergessen, dass die Zahlen nicht gestimmt haben. Das heißt, sehr gute Häuser tauchten dann überhaupt nicht mehr auf. Und das, was momentan passiert, ist einfach, dass der Minister offensichtlich auf reine Größe setzt. Also da wird unterstellt, dass je größer das Krankenhaus, desto besser ist das Krankenhaus, was in dieser Korrelation ja nicht stimmt. Und bei der Frage, wie viele Ärztinnen und Ärzte für einen bestimmten Bereich vorgehalten werden müssen, das ist ja auch nur eine Seite der Medaille.
Aber würden Sie nicht sagen, Herr Sorge, um dazwischen zu fragen, dass es eine ganz gute Idee ist, eine Spezialisierung herbeizuführen und dann sozusagen, wenn ich als Patient betroffen bin von einer bestimmten Krankheit, zu sagen, ich gehe in ein Haus, wo das wirklich viel gemacht wird, wo viel Erfahrung vorliegt, sodass ich eben auch eine bessere Chance habe?
Genau, das ist der Punkt. Und deshalb ist es ja so verkehrt, quasi zu unterstellen, dass die reine Größe ein Kriterium für die Qualität ist. Und deshalb sagen wir auch, dass man gerade bei der Frage der Leistungsgruppenzuweisung schauen muss, welche Häuser haben eine gute Qualität, wo kann kooperiert werden. Und weil auch das Thema der Finanzierung ja eine ganz große Rolle spielt. Also da wird so getan, als könnten die Länder ja letztendlich entscheiden, wie die Krankenhausplanung vor Ort aussieht. Aber de facto greift der Bund dadurch in die Landeshoheit ein, weil er eben sagt, es gibt nur noch Geld, wenn bestimmte Häuser in bestimmten Regionen in der Form vorgehalten werden. Und deshalb sagen wir auch als Union, es geht darum, dass man Schwerpunkte, auch spezialisierte Häuser unterstützt. Dazu hätte man, wie gesagt, vorab eine Auswirkungsanalyse machen müssen, damit man auch weiß, in welcher Region braucht man welches Haus. Dann hätte man diese Häuser entsprechend auch jetzt schon für eine Übergangsphase unterstützen können. Und dieses Fallpauschalensystem und das Vorhaltepauschalensystem ist ja auch eine Mogelpackung. Das heißt, es wird in Zukunft ja nicht so sein, ich sage jetzt mal so analog wie bei der Feuerwehr, das sagt man ja auch nicht nur, wenn Einsätze gefahren werden, gibt es Geld, sondern da gibt es eine Grundfinanzierung. Und diese Grundfinanzierung, wo man sagen müsste, es gibt ein hochspezialisiertes Haus oder es gibt eine kleine Klinik, da finanziert man das, was sie quasi brauchen als Grundfinanzierung und zusätzlich gibt es für die jeweiligen Fälle noch Geld.
Aber so ist es doch geplant.
So ist es geplant.
Dass also die Krankenhäuser finanziert werden dafür, dass sie Personal, dass sie Technik zur Verfügung stellen, bereithalten, genau. Notaufnahmen bereithalten beispielsweise und dann eben nur noch ein geringerer Teil über die einzelnen behandelten Fälle finanziert werden.
Und das Problem an dieser Aussage ist eben tatsächlich, dass quasi 40% davon nur über die Fallpauschalen dann laufen soll, also über die konkreten Eingriffe, Operationen und die 60% als Grundfinanzierung, aber auch wieder fallzahlabhängig ist. Das heißt, je mehr Fälle sie in den Jahren vorher gemacht haben, desto höher ist ihre Grundfinanzierung.
Aber ist doch besser als vorher, oder?
Ja, es ist insofern nicht besser, weil die Reform ja sagt, man will Häuser quasi erstmal auskömmlich finanzieren, die man braucht und zusätzlich gibt es dann für die jeweiligen Fälle Geld. Wenn Sie aber sagen, dass diese Grundfinanzierung sich doch dann wieder nach Fallzahlen richtet, dann gibt es einen erheblichen Anreiz, doch wieder Dinge zu machen, die möglicherweise in der Form gar nicht indiziert sind. Und deshalb sagen wir eben, ist das eine Mogelpackung und das muss geändert werden.
Okay, bevor wir unseren nächsten Hörer, Herrn Reitz, aus dem Sauerland reinholen, Frau Behrens, noch mal ganz kurz die Rückfrage. Sie sagten gerade, es geht eben nicht um reine Größe der Krankenhäuser.
Genau, es geht nicht um reine Größe,
sondern
es geht um die Qualität der Versorgung. Und wenn diese Qualität der Versorgung auch in einem kleineren Haus sichergestellt werden kann, durch eben Vorhaltung dieser Fachexpertise, die nötig ist, dann kann selbstverständlich ein solches Haus auch diese Leistungsgruppe zugewiesen
bekommen. Aber Sie gehen schon davon aus, viele Behandlungen, viele Operationen in einem bestimmten Gebiet bedeutet gleich höhere Qualität. Da kann man ja auch ein Fragezeichen dran machen.
Ja, das ist, da kann man zwar ein Fragezeichen dran machen, aber dafür gibt es internationale Studien, die das nachweisen und die auch zeigen, dass damit die Überlebenswahrscheinlichkeit und auch die Qualität des Lebens nach einem solch gravierenden Eingriff deutlich höher ist. Und das ist doch das Ziel von Krankenhausbehandlung, dass wir am Ende wieder zu einer Lebensqualität kommen. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist das schon ein hohes Gut, sich an solchen Standards zu orientieren.
Aus dem Sauerland, ich habe es gerade schon gesagt, hat uns angerufen, Herr Reitz. Schönen guten Morgen. Wo genau befinden Sie sich, Herr Reitz?
Ich befinde mich im Auto in Nordrhein-Westfalen unterwegs.
Herzlich willkommen.
Und erstmal schönen guten Morgen in die Runde. Und ich wollte den Fall einer Fallpauschale bei dem Beispiel meiner Mutter darstellen, was nicht unbedingt, das ist, würde ich sagen, das ist auch eine spezialisierte Klinik, aber es geht um die Abrechnung. Also vor circa, das muss ich überlegen, 9 Wochen fing das an bei meiner Mutter, dass sie so Magen-Darm-Probleme hat, hat sicherlich viele andere Probleme, aber das kam so dazu. Und auf ihren eigenen Wunsch Es hat sie sich dann ins Krankenhaus einweisen lassen. Ich muss dazu sagen, vor 7, 8 Jahren hat sie schon mal eine Menge Darmspiegelungen dort machen lassen in dem Krankenhaus und hat auch nicht unbedingt zum Erfolg geführt. Ist in einem anderen Haus nochmal gemacht worden. Und dann hat man festgestellt, ja, Verwindungen, also typisch Alterserscheinungen, die dann auftreten können. So, diese gleiche Darmspiegelung ist nochmal in dem Krankenhaus gemacht worden und da hat man dann dem Arztbrief, ich habe den durchgelesen, meiner Tochter gegeben, die versteht da mehr davon. Ja. Und jetzt, da hat sie sich nochmal nach 14 Tagen, weil es nicht besser wurde, nochmal im Krankenhaus und dann ist nochmal eine Darmspiegelung gemacht worden. Ja. Jetzt ist sie runter, jetzt wiegt meine Mutter nur noch 40 Kilo, bei einer Größe von ungefähr 1,50 ist nicht ganz, aber ich glaube, das ist eine Unterstellung, Krankenhaus wird im dritten Mal noch eine Darmspiegelung machen.
Und wie erklären Sie sich das?
Tja, ich denke mal, das ist der einfachste Weg. Aber ich habe mir die Arztbriefe, wie gesagt, durchgelesen. Im zweiten stand fast analog das Gleiche drin wie im ersten. Für mich als Laie war die zweite Darmspiegelung vollkommen unnötig.
Das erleben, glaube ich, viele Patientinnen und Patienten. Ja, das können, glaube ich, viele unterschreiben.
Das schleicht sich bei mir, das kann man nicht beweisen, schleicht sich der Verdacht ein. Naja, das rechnet man mal so wunderbar ab.
Ja, okay. Herr Reitz, ich danke Ihnen für Ihren Anruf aus dem Sauerland. Ich wünsche natürlich Ihrer Mutter alles Gute. Das, denke ich mal, kommt hier aus der ganzen Runde. Und ich gebe das weiter an Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Ist das eine Beobachtung, die Sie bzw. die Menschen, die Sie vertreten, auch machen?
Ja, das ist ganz das, was viele Menschen wahrnehmen. Wir reden nämlich in dieser Runde bisher immer nur von Patientinnen und Patienten, die in ein Krankenhaus kommen, eine Krankheit haben, entlassen werden und in der Regel sich danach besser fühlen. Aber was wir vergessen ist, und deswegen bin ich so dankbar für dieses Beispiel, dass ganz viele Patientinnen und Patienten im hohen Alter sind. Es sind multimorbide Patienten, die nicht nur eine Krankheit haben, sondern unterschiedliche Krankheiten haben, die aufeinander einspielen. Und da erleben wir, dass es zwar Geriatrien gibt, also diejenigen, die eine Querschnittsbehandlung in den Blick nehmen, aber dass die auch nicht ausreichend finanziert werden. Wir erleben genau das, dass die Patientinnen und Patienten dann immer wieder einer neuen Diagnose zugeführt werden, obwohl sie eigentlich im ganzheitlichen Bereich wahrgenommen werden müssen. Und genau dafür sehen wir auch keine Entwicklung. Übrigens sehen wir auch keine Entwicklung in dieser Reform.
Und da bringt auch die Reform nichts, wenn ich so richtig verstehe.
Doch, sagen wir mal so, da muss die Reform etwas bringen. Und es müsste letztendlich auch refinanzierbar sein, dass man genau sich um solche Patienten kümmert. Ja. Ob das ausreichend ist, bezweifle ich. Beispielsweise in der palliativen Therapie, das ist ja die Therapie, wo es um eine starke Symptomkontrolle ist, die ist komplett aus dieser Reform herausgefallen. Und da geht es ja auch um die Versorgung von Patienten mit vielen Krankheitssymbolen und vielen Symptomen. Und da sehe ich, und da sehen wir alle, dass da nicht ausreichend nachgeschöpft worden ist. Man wollte es hat aber nicht geklappt.
Okay, Herr Brüsch, danke für diesen Impuls. Frau Behrens, bitte.
Ja, da gehe ich sehr gerne drauf ein, weil auch das Beispiel vom Herrn Reitz sehr interessant war. Es wäre gut gewesen, noch zu hören, ob die Mutter vielleicht privat versichert ist, denn dann werden solche Untersuchungen noch häufiger gemacht als bei gesetzlich Versicherten. Das Problem ist tatsächlich, dass die großen Krankenhäuser im Umgang mit alten Patienten, die ähnliche Krankheitsbilder haben, eigentlich in ihrem Getriebe völlig überfordert sind und das dann gerne mit Technik sozusagen ausgleichen. Und deshalb sind eben genau diese Häuser der Grundversorgung, die sogenannten Level 1i-Häuser, so wichtig, die einen viel stärkeren allgemeinmedizinisch-internistischen Hintergrund haben werden, ja, wo nicht der Technikeinsatz im Vordergrund steht, sondern eben wirklich das Zusammenspiel zwischen Hausarzt und Klinik zum Beispiel, zwischen der Frage, was muss in der häuslichen Versorgung verbessert werden, damit Menschen in dem Alter mit ihren Beschwerden besser klarkommen. Und wo eben auch dieser Blick der Geriatrie, wie ihn eben Herr Brüsch noch mal richtigerweise angesprochen hat, einen ganz anderen Stellenwert einnimmt. Und warum ist das ein echter Fortschritt? Weil diese Häuser sollen zukünftig eben ganz aus dem Fallpauschalensystem herausgenommen werden. Dort wird es Tagessätze geben, stationäre Tagessätze, so wie wir sie früher hatten, als es eben noch eine Abrechnung nach dem Selbstkostendeckungsprinzip gab, weil man eben weiß, hier geht es darum, teilweise einfach nur für ein paar Tage eine kurzstationäre Versorgung sicherzustellen. Und das ist vernünftiger, unabhängig eben von den Fallpauschalen zu finanzieren. Ja. Und insofern ist das ein Riesenfortschritt. Aber wir brauchen natürlich alle miteinander dann auch die Umsetzung, die natürlich eine Weile braucht, bis sich auch diese Krankenhäuser darauf eingestellt haben.
Tino Sorge von der CDU, sehen Sie das auch so?
Ja, die Häuser sehen das ja selbst auch anders. Also ich habe es ja vorhin gesagt, dass quasi dieses Grund- oder dieses Vorhaltefinanzierungssystem dann doch wieder fallzahlenabhängig ist. Und gerade bei den kleinen Häusern, bei den Grundversorgern, war ja schon mal die Idee, wie Frau Behrens das gesagt hat, dass die sich eher um leichtere Fälle kümmern sollen. Wenn Sie aber wissen, dass diese Grundversorger, die in den letzten Jahren in vielen Bereichen, einzelnen Bereichen, sehr gute Leistung erbracht haben, die dürfen dann diese Leistungsgruppen nicht mehr erbringen, weil man eben sagt, sie sollen sich auf einzelne wenige beschränken, dann heißt das, sie kriegen nur 60% dieser Vorhaltefinanzierung, die ja dann auch wieder fallzahlabhängig vom letzten Jahr sind. Und das führt eben dazu, dass sie in vielen Bereichen, wo sie vorher auch Patienten versorgt hatten, auch dadurch Geld verdient haben, das fällt komplett weg und das wird nicht kompensiert. Und insofern ist das so eine Spirale, die nach unten in Gang gesetzt wird. Und das, was man will, erreicht man mit dieser Reform überhaupt nicht, weil die Vorhaltung beispielsweise dieser kleinen Kliniken sich ja eben auch nicht auf Diagnostik, der Notaufnahme, auf Verwaltung und solche Dinge bezieht. Und dann deshalb nochmal der Punkt, wir sagen eben, da muss man die Grundfinanzierung, so wie sie nötig ist, finanzieren und kann nicht sagen, wir machen es dann doch wieder fallzahlabhängig.
Wir haben den nächsten
Aber genauso, ich will nur sagen, ja, genauso wird es ja jetzt gemacht. Ist eben nicht fallzahlabhängig und es gibt dort keine Vorhaltepauschalen und Fallpauschalen.
Im Gesetz steht es so nicht, das steht 60-40
und 60%. Musst du die Änderungsanträge noch lesen.
Die Änderungsanträge liegen in der Form so noch gar nicht vor, aber das schauen wir uns dann
an. Okay, wird spannend werden. Aus Frankfurt am Main hat uns angerufen unser Hörer Herr Löhlein. Schönen guten Morgen. Was ist Ihre Frage? Ihr Punkt bitte.
Guten Morgen. Meine Frage ist, ob bei der ganzen Krankenhausreform auch die Umwandlung kleinerer Krankenhäuser sowohl in der Region als auch in den Städten in Ambulatorien vorgenommen wird, weil die vorhandenen Infrastrukturen dieser Krankenhäuser wären ja ganz gut zu benutzen, ohne dass es gleich Krankenhäuser sind, sondern Ambulatorien. Das könnte zu einer Verbesserung besonders der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum führen. Und natürlich bleibt bei der ganzen Frage, das ist ja vorhin schon angesprochen worden, immer noch die Frage offen, wann wird endlich eine einheitliche Krankenkasse entwickelt? Aber das ist ein bisschen außerhalb
der Krankenhausreform. Das ist nochmal ein anderes Thema sozusagen. Ja, vielen Dank, Herr Löhlein, für Ihren Anruf. Frau Behrens, bitte. Wie wird die Technik, die da in Krankenhäusern nicht mehr gebraucht wird, verwendet?
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben tatsächlich diese Häuser der Grundversorgung, also diese Level 1-I-Häuser, die sollen ja als sektorenübergreifende Versorger sich entwickeln. Das heißt, dieses Zusammenspiel zwischen den niedergelassenen Ärzten und eben diesen Häusern soll intensiviert werden. Und da gibt es wichtige Weichenstellungen in diesem Gesetz, in diese Richtung. Das habe ich eben ja auch schon ein bisschen beschrieben. Das muss aber noch ergänzt werden, auch durch nochmal Anreize, die tatsächlich für die niedergelassenen Ärzte kommen müssen, damit sie diese Kooperation, diese Zusammenarbeit auch leisten. Und das ist vorgesehen in einem Gesetzentwurf, der sich nennt Gesundheitsversorgungsverbesserungsgesetz, wo einerseits die Hausärzte aus der Budgetierung herausgenommen werden sollen und wo dann noch weitere Instrumente entwickelt werden sollen, damit eben diese Zusammenarbeit auch entsprechend honoriert wird.
Herr Brüsch, dazu vielleicht noch.
Ja, ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie wollen wir die Häuser retten, die wir dringend brauchen? Und dazu gibt es kein Konzept. Überhaupt kein Konzept. Und wir sehen nämlich, dass wir zwar dann sagen, ja, der ambulante Bereich soll ja dann gestärkt werden. Da erleben aber gerade die Menschen im ländlichen Raum, dass ihr Hausarztpraxis schließt, dass die Versorgung schließt, dass die Notfallpraxen geschlossen werden. Das heißt, die Realität läuft dem zugegen, was wir gerade im stationären Bereich diskutieren. Das heißt, es wird nicht mehr ambulant getan, sondern wir haben die Schwierigkeit, gerade bei multimorbiden Patienten, die im ländlichen Raum sind, überhaupt eine solche mobile, eine ambulante Versorgung zu organisieren. Und das blendet der Minister vollkommen aus und sieht immer nur Einzelaspekte, dass das alles miteinander zusammenhängt. Das wäre mein großer Schritt, aber bei Herrn Lauterbach kann ich das nicht erkennen.
Okay, wir werden das weiter vertiefen. Tja, Bayerns Ministerpräsident Söder, der hat sich auch in die Diskussion eingeschaltet und der hat gesagt, er akzeptiere nicht, dass es auf dem Land nur noch Notversorgung geben soll. Dann komme Deutschland nämlich ins Wanken. Und in der Tat haben viele Menschen Angst, dass Krankenhäuser auf dem Land verschwinden, dass man kilometerweit fahren muss. Dazu passt vielleicht eine E-Mail illustrativ sozusagen dazu von Hannes Beermann. Er schreibt uns, wenn das Krankenhausnetz ausgedünnt wird, wie kommen die Patienten im Krisenfall aus dem ländlichen Raum zum Krankenhaus? Eine Stunde Anfahrt mag ja im Normalfall für planbare Eingriffe zumutbar sein. Aber wie funktioniert das im Notfall? Das ist die Frage, die Hannes Beermann stellt und eine Frage, die sich viele Hörerinnen und Hörer stellen. Dazu vielleicht Tino Sorge. Wie ja, im schauen Grunde Sie das, da drauf? Ist die Sorge berechtigt?
Die ist absolut berechtigt und das ist ja im Grunde das, was wir schon seit Beginn der Reformdiskussion ansprechen, dass man eben nicht pauschal mit einem Schablonenvorschlag über alle Bundesländer gehen kann. Wir sehen ja, dass die Bundesländer gerade im Hinblick auf ländliche Räume sehr unterschiedlich sind und deshalb wäre es eben auch so sinnvoll, gerade bei der Frage von strukturpolitisch wichtigen Häusern, also wenn das letzte verbliebene Krankenhaus im ländlichen Raum ist und vielleicht in einigen Bereichen nicht die starr vorgeschriebenen Fallzahlen erreicht oder nicht alle Bereiche anbietet, dass man dann eben auch sagen muss, da können die Länder über sogenannte Öffnungsklauseln Ausnahmetatbestände vorsehen. Und da sind wir momentan noch in der Diskussion, also wir werden sehen, ob es auch in den Gesprächen Bund-Länder noch Bewegung gibt. Aber es ist eben auch tatsächlich so, dass bei der Vorhaltefinanzierung, ich will es nochmal sagen, eben gerade diese kleinen Kliniken auf dem Land das Nachsehen haben werden, weil sie eben bestimmte Leistungen nicht mehr anbieten dürfen und die Leistungen, die sie dann anbieten, auch über diese Vorhaltefinanzierung nicht in voller Höhe abgedeckt bekommen, was dann mehr oder weniger zu einem weiteren Sterben dieser kleinen Kliniken führt.
Frau Behrens, ist das so? Muss man sich da Sorgen machen, wenn man auf dem Land lebt, dass das nächste Krankenhaus kilometerweit entfernt ist und in dem Notfall nicht erreichbar ist?
Nein, auch darüber ist sehr, sehr intensiv beraten worden, gemeinsam mit den Ländern. Und deshalb sind auch entsprechende Regelungen getroffen worden. Es gibt ja schon heute sogenannte Sicherstellungshäuser, die nach besonderen Kriterien arbeitet, die im Übrigen gar nicht politisch definiert wurden, sondern eben vom gemeinsamen Bundesausschuss, der das nach Qualitätsanforderungen so entscheidet. Und für diese Sicherstellungshäuser gibt es entsprechende Regelungen, auch jetzt nochmal in dem Gesetz, dass es vor allem auch entsprechende Übergangszeiten gibt.
Das heißt, Frau Behrens, wenn Sie das richtig verstehen, ja, damit man es auch verständlich macht nochmal, da ist ein großes ländliches Gebiet und da ist ein Krankenhaus und da wird dann gesagt, das bleibt erhalten, weil es einfach zur Sicherstellung der Versorgung für die Bevölkerung notwendig ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie genau richtig verstanden. Und dafür sind dann auch diese Qualitätskriterien, die eben an die anderen Häuser gestellt werden, demgegenüber ein Stück weit gelockert. Das kann sich dann aber nicht um kritische Behandlungen handeln, die da vorgenommen werden. Aber die Grundversorgung anlangt, ist das gewährleistet. Und natürlich braucht es in allen Räumen in allen Regionen eine ausreichende Notfallversorgung. Die kann aber nicht nur durch Häuser sichergestellt werden, sondern die muss eben auch durch einen funktionierenden Rettungsdienst, durch eine funktionierende Notfallmedizin sichergestellt werden. Und deshalb wird diese Krankenhausreform auch ergänzt, wie von allen Beteiligten auch gefordert, auch glaube ich von der Opposition, dass es eben eine echte Notfallreform gibt. Denn es geht da um die richtige Steuerung der Patienten. Es sollen eben in der Notfallmedizin, also in der Notfallaufnahme von Krankenhäusern, nicht mehr die Fälle landen, die eigentlich eben vom niedergelassenen Arzt behandelt werden können.
Ist ja ein großes Problem, dass viele Leute, statt zum Arzt zu gehen, sich in die Rettungsstelle begeben.
So ist es. Und das soll in jedem Fall geändert werden, indem eben auch beispielsweise diese Notfallnummern 112, 116, 117, die werden praktisch zusammengeführt in einer entsprechenden Notfallleitstelle, wo dann über ein international erprobtes Assessment-Verfahren, die Patienten befragt werden und dann an die richtige Stelle geleitet werden.
Also wir kommen an den Punkt wieder nochmal zurück, verspreche ich. Jetzt möchte ich aber endlich Herrn Dr. Emmerich die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Er hat uns nämlich aus Brandenburg angerufen und wartet schon ein paar Minuten. Und Herr Emmerich, Sie sind Facharzt für innere Medizin, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und schauen sehr kritisch auf diese Reform. Weshalb?
Ja, also Guten Morgen erstmal, ja, vielen Dank. Es ist ja zum Glück schon sehr viel Richtiges gesagt worden und ich habe diese Krankenhausreform auch von Beginn an im Prinzip sehr genau mitverfolgt und es gibt zwei Punkte, die heute noch nicht so wirklich zur Sprache gekommen
sind. Ja, ganz viele andere sicherlich auch.
Viele auch, aber die mir jetzt ganz wichtig sind. Das eine ist, dass man laufend von also es sind die Begriffe. Wir reden von Entökonomisierung, aber wir reden...
Das ist ein Begriff, den Karl Lauterbach vor allem ins Feld geführt hat.
Ja? Das ist richtig, aber das, was wir hier machen, ist nicht Entökonomisierung, sondern ist im Prinzip ein ökonomisches Vorgehen für die fürs gesamte Medizinsystem. Also wir müssen Ressourcen effizient einsetzen und das ist reine Ökonomie. Und deshalb ist dieser Begriff falsch. Also die Zieldefinition müsste heißen Entkommerzialisierung. Also wie kriegen wir Leistungen aus dem System raus, die vielleicht nicht notwendig, nicht zielführend, zu teuer für den Effekt sind, sodass die notwendigen Leistungen auch wirklich erbracht werden können. Also das ist das Thema
Entkommerzialisierung. Ja, bleiben Sie kurz stehen. Ja? Zustimmung von Frau Behrens. Sie haben gerade...
Ja, definitiv, ja.
Ja, warum bringt das, ja, warum
auch,
bringt
das ihr... Warum auch bringt von das der Opposition, das ist vollkommen richtig.
Warum bringt das Ihr Minister denn so immer so rein, das schlichte Schlagwort dann?
Ja, da müssen Sie den Minister fragen. Aber der Herr Emmerich sagt das doch genau richtig. Man muss da unterscheiden. Wenn wir nicht wirtschaftlich handeln, dann wird das ganze System gesprengt. Und deshalb ist der richtige Begriff Entkommerzialisierung. Vielen Dank, Herr Emmerich.
Herr Heckmann, darf ich da vielleicht auch noch ergänzen? Weil das ist natürlich immer der Punkt, dass man Dinge dann auch rational macht. Und Herr Emmerich hat ja darauf hingewiesen, wie bekommen wir das hin, dass wir durch eine Reform vielleicht unnötige Dinge, die momentan betriebswirtschaftlich sinnvoll sich darstellen, aus dem System herausbekommen. Und da geht es natürlich auch darum, wenn wir eine Reform der Krankenhauslandschaft machen, dass man das verzahnt mit einer Notfallreform. Und Frau Behrens hat jetzt wieder den Eindruck erweckt, als würde das alles gut laufen. Also es ist überhaupt noch nicht geklärt. Wir haben letzte Woche ganz frisch die Notfallreform diskutiert. Also das sollen quasi integrierte Notfallzentren dann nach der Reform vorgesehen werden. Also quasi Regionalhäuser, die dann für die Notfälle zuständig sind. Es ist aber überhaupt noch nicht geklärt, welche Häuser nach der Krankenhausreform in den Regionen noch Bestand haben. Das heißt, es gibt kein verzahntes Verfahren, es gibt auch keine Übergangsfinanzierung, weil auch der Transformationsfonds, der überhaupt nicht ausfinanziert ist, wird erst ab 2026, 2027 greifen. Und bis dahin sind viele Häuser, die in der Versorgung notwendig wären, die auch für eine Notfallversorgung extrem wichtig wären, überhaupt nicht mehr am Markt. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben das über Vorschaltgesetze gefordert. Da macht sich der Minister einen schlanken Fuß, zeigt immer auf andere, aber es ist eben schade. Und das, was Herr Emmerich sagte, das kann ich so nur unterschreiben. Und das ist natürlich auch der Frust, der vor Ort in den Häusern entsteht, weil die nicht wissen, wie es in ihren Häusern weitergeht.
Frau Behrens, Sie können gleich nochmal reagieren, aber ich will nur erst noch kurz zu Herrn Emmerich zurückkommen. Wir haben es gehört, im Hauptstadtstudio in Berlin wird renoviert oder gebohrt zumindest. Herr Emmerich, bei Ihnen wird nicht gebohrt. Was ist Ihr zweiter Punkt?
Zweiter Punkt ist eigentlich der Prozess, wie dieses Gesetz entstanden ist, beziehungsweise in Gang gesetzt wird. Ja, es sind also Experten, die sich am grünen Tisch sozusagen einen Plan machen, sich vorstellen können, wie das funktioniert. Das sind eben Ökonomen, Universitätsmediziner und. Und dann fehlt mir in diesem ganzen Prozess, dass Fachverbände und diejenigen, die vor Ort die Arbeit machen, einbezogen werden, die also die lange, lange Zeit komplett außer...
Ja, das hatten wir, glaube ich, zu Beginn der Sendung schon mal angesprochen, wie das so zustande gekommen ist und inwieweit auch die verschiedenen Player mit an den Tisch geholt wurden. Und Frau Behrens, Sie hatten gesagt zu Beginn der Sendung, doch, die Verbände sind natürlich gehört worden, wie das bei jedem normalen Gesetzesverfahren ist, ne? Oder?
Ja, das ist natürlich, man kann nur stufenweise vorgehen. Ich meine, das, was wir hier machen, ist ein Riesending. Das ist halt eine Krankenhausreform für das ganze Land. Und wir haben in den Bundesländern sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Wir haben Bundesländer, die haben im Grunde diesen Prozess selbst schon aus eigener Initiative eingeleitet. Und wir haben andere Bundesländer, die noch ganz am Anfang des Prozesses stehen. Das muss aber alles zusammengeführt werden in einen großen Reformprozess. Und da finde ich schon, das ist enorm mutig, was der Minister da auf den Weg gebracht hat. Und dafür muss man natürlich einen Prozess gestalten, der auch noch handhabbar ist. Und ich finde, das ist sehr verantwortungsvoll gemacht worden in diesem Stufenverfahren.
Ja. Also da kann ich vielleicht direkt
antworten. Ja, Herr Emmerich, bitte. Also ich war Ihnen so ein bisschen ins Wort gefallen, sorry dafür. Vielleicht nochmal ganz kurz, sind vielleicht die Frage auch verbunden damit. Ja. Das waren jetzt zwei Punkte, die Sie genannt hatten. Die Beteiligung von Fachverbänden, der Schlagwort Entökonomisierung. Aber wenn Sie mal drauf gucken auf die Reform insgesamt, was jetzt absehbar dabei herauskommt. Wie bewerten Sie es denn? Ist es denn ein Schritt in die richtige Richtung?
Also das ist total wichtig, dass es diesen Anfang erstmal gibt und dass der Minister sich da wirklich weit rausgelehnt hat und auch sehr lobenswert das erstmal angefasst hat. Das kann ich auch nur unterstützen. Aber ich denke, bei dem, was man jetzt sieht, was wir also bis, sage ich mal, letzte Woche wussten von dem Gesetzesentwurf, kommt dabei nicht unbedingt mehr Qualität raus. Es wird kein Anreiz reduziert, mehr Leistung in den Krankenhäusern zu erbringen. Und die Frage der Vorhaltefinanzierung ist meiner Meinung nach auch, läuft in die falsche Richtung, weil es eben nicht um die Unterhaltung der unbedingt notwendigen Strukturen geht, die vielleicht nicht ausgelastet sind, sondern es wird eben wieder im DRG-System weitergearbeitet und nur die Finanzierungssystematik ein bisschen abgestuft. Und zu guter Letzt kriegen wir 51 Änderungsvorschläge. Keiner kennt den Gesetzestext und am Ende der Woche sollen die Bundestagsabgeordneten über dieses Gesetz entscheiden. Also das sind so Sachen, die mich in dem Prozess tatsächlich stören.
Mhm. Herr Brisch, sehen Sie das auch so?
Naja, tatsächlich ist der Minister angetreten mit ganz vielen Gesetzen. Tatsächlich lässt er sich sehr gerne von der Theorie treiben. Und die Vernetzung all dem, was da eine Rolle spielt, die Praktikabilität, auch wie man das im Land umsetzt, ist eine der großen Herausforderungen. Und Sie sehen das an der Notfallversorgung in Bezug auf die 112, die wir jetzt diskutieren. Wir vergessen beispielsweise, dass ganz viele Patientinnen und Patienten mit einem Schlaganfall deswegen in eine falsche Klinikum kommen, also ohne es eine Stroke-Unit, weil die Notfallmedizin einfach kein Krankenhaus anfahren kann, das eigentlich dafür geeignet wäre. Das heißt, es ist auch alles das miteinander verwoben. Und anstatt zu sagen, wir wollen hier Stück für Stück langsam die Dinge aufbauen, verändern. Wir brauchen diese Veränderung, will dieser Minister alles mit einem großen Hauruck machen. Und das ist die Schwierigkeit, weil wir gewachsene Systeme haben. Wir sehen das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Da versucht gerade das Land, das ist ja ein Beispielland dafür, was der Herr Lauterbach jetzt machen will, das alles umzuorganisieren. Und wir sehen, es wird Geld kosten. Und was jetzt schon auffällig ist, das Geld ist überhaupt nicht da. Und das sind auch nicht die 30 Milliarden Euro da, die im Laufe der nächsten Jahre ausgegeben werden sollen, um diese Reformation, diese Transformation in eine neue Herausforderung zu schaffen. Und genau das ist das Problem. Wenn wir hier nicht die Ganzheitlichkeit im Blick behalten und die Praktikabilität Schritt für Schritt realisieren, dann wird es eine sehr große Theorie, die am Ende uns alle auf die Füße fallen kann.
Aus dem Rhein-Main-Gebiet ruft uns unsere nächste Hörerin an. Das ist Frau Muth. Schönen guten Morgen, Frau Muth. Herzlich willkommen.
Ja.
Sie waren 20 Jahre im Gesundheitsdienst, lese ich hier.
Ja, richtig. Ich habe alles durch, von Krankenhaus bis mobile Pflege bis rund um die Uhrbetreuung und Heim für Demenzerkrankte.
Sie kennen das alles?
Ja, ich kenne es aus dem FF sozusagen. Ja. Und eines möchte ich erstmal sagen, Herr Timo Sorge, Sie dürfen mich gerne in den Bundestag einladen, dann kann ich mal etwas ausführlicher reden. Ich habe da keine Hemmung. Oder mal auf einen Kaffee bei Ihnen in Berlin. Aber es geht mir um Folgendes.
Bitte.
Ich stelle fest, dass wenn eine mathematische Gleichung am Anfang Fehler hat, dann können Sie hintenrum rechnen, rechnen, rechnen. Sie haben einen Rattenschwanz an Zwischenschritten und es kommt nichts dabei rum.
Und wo ist die Gleichung am Anfang falsch?
Ja. Also erstens, Pflege, und das habe ich erlebt, besteht aus Beziehung oder auch zu Hause beschäftigen. Mhm. Es besteht aus Beziehung, es besteht aus Zeit, sich für den Patienten Zeit nehmen. Mhm. Und liebe Worte, ermutigende Worte haben, ja, aufbauen. Das ist die Hälfte der Medizin. Aber genau das wird zusammengestrichen, weil das Geld fehlt, weil man ja nur zeit- und geldorientiert arbeiten muss. Ich habe im Heim gearbeitet und die Demenzerkrankten brauchen Zeit. und so Viertelstunde essen oder 20 Minuten mit Demenzerkrankten geht's nicht. Es geht auch nicht 5 Minuten duschen.
Ja.
Dann geht man an der Realität vorbei.
Okay, das Frau Muth, wir können da, glaube ich, noch, Sie könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang berichten. Das ist hochinteressant, welche Erfahrungen Sie da einbringen. Ist auch alles wirklich absolut nachvollziehbar. Wir würden aber natürlich gerne auch Ihren Punkt dann auch in die Diskussion einbringen. Frau Behrens vielleicht dazu.
Das freut mich
Frau
jetzt
Muth
total.
Sagt, die Gleichung, die stimmt am Anfang schon nicht. Man braucht für Pflege, braucht man Beziehung, man braucht Zeit, man braucht Ermutigung.
Ja, also es freut mich total, dass die Frau Muth jetzt zum Ende der Sendung das Thema Pflege anspricht. Und da haben wir tatsächlich einerseits schon in der Großen Koalition gemeinsam mit der CDU/CSU ein Personalbemessungssystem für die Pflege auf den Weg gebracht, was tatsächlich in den Krankenhäusern dafür sorgt, dass dem Pflegepersonal auch die notwendige Zeit zur Verfügung steht, die sie brauchen. Und jetzt haben wir tatsächlich hier in dieser Reform auch noch etwas ganz Wichtiges angepackt. Wir haben nämlich schon in der Krankenhausdefinition eine grundlegende Änderung gemacht, wo es bisher nur stand, dass das Krankenhaus unter ständiger ärztlicher Leitung für die medizinisch-fachlichen Belange steht, haben wir ergänzt, dass eben die, dass es eine pflegefachliche Leitung für die pflegefachlichen Belange geben muss. Das ist ein Quantensprung, weil das enorm wichtig ist. Das ist die größte Personalgruppe, die wir in den Krankenhäusern haben. Und deshalb muss es auch sein, dass tatsächlich diese Pflegefachlichkeit vorgenommen wird. Und das unterstreichen wir mit verschiedenen Regelungen, die wir gerade jetzt im parlamentarischen Verfahren noch mal ergänzt haben. Und insbesondere auch diese sektorenübergreifenden Häuser der Grundversorgung, die sollen diese Zielgruppe der alten Menschen, die eben noch mal eine stärkere pflegefachliche Begleitung und Unterstützung brauchen, wirklich ins Zentrum stellen. Und von daher glaube ich tatsächlich, wir machen da wichtige Schritte
voran. Okay, Frau Behrens, danke. Tino Sorge von der CDU, Sie werden das wahrscheinlich anders sehen. Was sagen Sie denn zu der These von Frau Muth, dass die Gleichung am Anfang schon nicht stimme, dass einfach nicht genug Zeit, nicht genug Energie hineingegeben werden kann in die Pflege, dadurch, dass das System so auf Ökonomisierung ausgerichtet ist.
Ja, das ist ja genau der Punkt, den ich am Anfang ansprach, dass man eben bei der Frage, wie man beispielsweise die Reform gestaltet hat, wieder mehr oder weniger nur auf Wissenschaftler einzelner Bereiche gehört hat. Also da hätte ich mir auch gut vorstellen können, neben den Fachverbänden auch mal solche Menschen wie Frau Muth zu hören, die eben jahrzehntelang in der Pflege beispielsweise unterwegs gewesen sind, dann hätte man viele Fehler so nicht gemacht. Und es ist ja angesprochen worden, dass der Minister dazu neigt, Dinge eher sehr theoretisch zu sehen, dass dann jetzt auch in einem Hauruck-Verfahren, jetzt müssen wir aber alles sofort und gleich und egal, was jetzt andere vielleicht dazu sagen, machen, weil er meint, er sei der Einzige, der weiß, was richtig ist. Und das führt natürlich zu Verwerfung und es führt insbesondere zu Verwerfung, weil natürlich das, was damit zusammenhängt, also Stichwort Krankenhausreform, da wird die Notfallreform nicht mitgedacht. Bei der Krankenhausreform ist überhaupt nicht mitgedacht, wie sich das beispielsweise mit dem Thema Pflege Versicherung gestaltet. Also wir warten jetzt seit 3 Jahren, seit Regierungsantritt der Ampel, auf konkrete Vorschläge zur Pflegeversicherung, wie man angesichts immer weniger Beitragszahler, also immer weniger Menschen, die nachkommen, immer mehr Pflegebedürftige finanzieren. Wir wollen eine gute Pflege. Wir sind froh, dass wir alle älter werden. Und da haben wir vor einem Jahr als Union dann gesagt, wenn das die Ampel nicht hinbekommt, unterbreiten wir eigene Vorschläge. Und das sind eben Dinge, die sich nicht gehören, wenn man regiert. Man kann nicht Probleme ansprechen, kann so tun, als möchte man die lösen und unterbreitet dann keine Konzepte. Und deshalb also vielen Dank auch an Frau Muth und an Herrn Emmerich, dass man auch aus der Praxis diese Stimmen hier mal hört, weil das, was wir vortragen auch und vorschlagen, das ist ja nichts, was wir uns als Union allein überlegt haben, sondern das ist eben genau das, was Frau Muth sagte, man muss sich mit den Akteuren auseinandersetzen, Kompromisse finden und das passiert eben viel zu wenig im Gesundheitsbereich
momentan. Nochmal zurück konkret zur Krankenhausreform. Eugen Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Gesundheitsökonomen wie zum Beispiel Hartmut Reiners und Reinhard Busse, die ja auch Vorschläge eingebracht haben für diese Reform wesentlicher Art, die sagen, eigentlich würden die Menschen etwas gewinnen, wenn es weniger, aber bessere Krankenhäuser geben wird. Das ist die eine Seite. Gerald Gass, der von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dessen Vorsitzender, sagt und warnt davor, es gebe in Zukunft wohl eine Medizin nach Warten. Warteliste. Was stimmt denn aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, beides stimmt und das ist genau die Herausforderung, in der wir jetzt gerade sind. Nämlich die Herausforderung, dass die Menschen eigentlich erleben, gerade im ländlichen Bereich, dass all ihre medizinische, pflegerische Versorgung wegbricht. Und das kann ich jetzt theoretisch diskutieren und sagen, es wird alles besser. Aber wenn ich im ambulanten Bereich kaum Pflegedienste bekomme, die rauskommen, wenn ich im ambulanten Bereich keinen Hausarzt, keinen Facharzt mehr bekomme und ich dann als nächsten Schritt erlebe, dass mein örtliches Krankenhaus noch wegbricht, dann kann ich rein theoretisch sagen, es wird alles besser. Der Mensch erlebt es aber genau andersrum. Er erlebt eben nicht, wie Innovation im ländlichen Bereich sich weiterwickelt, wie die Besten in den ländlichen Bereich hineinkommen, sondern er erlebt, wie die Besten den ländlichen Raum verlassen bzw. keine Nachfolge bekommen. Und genau an dieser Strategie, auch strategisch in Bezug auf Land und Bund zu arbeiten, es innovativ zu realisieren, sich an der Qualität des ländlichen Raums auszurichten, erleben wir keine Innovation. Ja. Wir erleben nicht mal die Innovation, die Überversorgung in den Ballungszentren abzubauen. Denn da liegt das Problem, dass wir dort das meiste Geld verlieren, das wir eigentlich bräuchten, um den ländlichen Bereich zu stärken. 60% der Menschen leben nicht in einem Ballungszentrum. Und da gibt diese Reform keine Hilfe.
Wir haben noch eine Minute, zwei Minütchen vielleicht. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch Herrn Dr. Christiansen das Wort zu geben. Er ist Belegarzt in Delmenhorst. Er hat uns von dort angerufen. Schönen guten Tag. Wie schauen Sie auf das ganze Thema?
Guten Tag, Christiansen ist mein Name. Ja. Vielen Dank, dass ich in die Runde geschaltet werde und ich begrüße alle.
Leider Hörer haben wir nur noch 60 Sekunden Zeit in etwa.
Es geht um Folgendes. Ich kann den Bundestagsabgeordneten nur raten, dem Gesetz nicht zuzustimmen. Durch das Gesetz wird die belegärztliche Versorgung in Deutschland zerstört. Es steht nämlich drin im Gesetz, dass mindestens 3 Belegärzte für eine Abteilung da sein müssen. Wenn nicht, dann muss die geschlossen werden. Und die belegärztliche Versorgung gerade in der Fläche ist die wichtigste Versorgung für die Patienten in Deutschland. Nämlich im hautärztlichen, augenärztlichen, HNO-ärztlichen und Mundkiefer-Gesichtschirurgischen Bereich. Die Leute können nicht mehrere hundert Kilometer in irgendwelche großen Kliniken fahren, sondern die wollen eine Versorgung vor Ort.
Wir geben Ihren Punkt gerne rein in die Sendung. Frau Behrens, bitte, Sie können noch kurz reagieren.
Ja, gerade bei der Belegarztregelung haben wir nochmal Änderungen im parlamentarischen Verfahren vorgenommen, weil wir diese Kritik gehört haben.
Und in welcher Weise?
Nur, das kann ich jetzt nicht im Detail hier ausführen, aber ich möchte im Übrigen nur sagen, die Krankenhausreform kann überhaupt erst Wirkung entfalten, wenn sie mal beschlossen worden ist und dann kann sie auch erst Schritt um Schritt über mehrere Jahre umgesetzt werden. Deshalb darf man nicht erwarten, dass Anfang 2025 alles anders wird, sondern es ist eine Weichenstellung für die Zukunft, die nach und nach in die Umsetzung kommt.
Eine Weichenstellung für die Zukunft und zwar eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft, denke ich, das ist ein Thema, das alle Hörerinnen und Hörer und natürlich alle, die hier in diesem Land leben, betrifft. Fluch oder Segen, darüber haben wir diskutiert, was bringt die geplante Krankenhausreform? Und zwar mit Heike Behrens von der SPD, gesundheitspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag, mit Eugen Brüsch, dem Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz und mit Tino Sorge von der CDU, gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion, auch im Deutschen Bundestag natürlich. Ja, und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das rege Mitdiskutieren, Frage stellen. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Dazu begrüßt Sie dann mein Kollege Georg Ehring. Eines der Themen: Wie weit ist die Reaktivierung von Schienenstrecken in Deutschland? Das ist ein Thema. Und dann gibt es noch einen Verbrauchertipp zum Thema Kostenfalle Autowerkstatt. Ihnen herzlichen Dank fürs Mithören und Mitdiskutieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen einen schönen Tag.